Gut, so, jetzt freue ich mich, unseren nächsten Redner begrüßen zu dürfen, Herrn Michael Kleinhens von der Tarent, mit seinem Vortrag Theorie und Praxis, was für die Arbeit in der IT-Branche wirklich wichtig ist. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ja, willkommen zu meinem Vortrag. Gibt's hier oben irgendwas? Ah, das Licht. Ja, alles klar. Ja, ich werde ein bisschen was erzählen über, was wirklich wichtig ist, wenn man in der IT-Branche arbeiten möchte. Vielleicht ganz kurz zu mir. Mein Name ist Michael Kleinhens. Ich bin der Produktmanager bei der Questor GmbH. Die Questor GmbH ist Teil der Tarent-Gruppe. Wir machen Gamification-Lösungen. Die Tarent-Gruppe insgesamt ist ungefähr mit 150 Personen an zwei Standorten unterwegs, in Berlin und in Bonn. Die Questor GmbH selbst ist ein Berliner Unternehmen mit knapp 15 Mitarbeitern, stark steigend. Und dazu werde ich vielleicht nachher noch ein bisschen was erzählen. Ich werde versuchen, dass wir vielleicht am Ende auch noch ein bisschen Zeit für Fragen haben, weil mich auch sehr interessiert, was ihr so denkt. Ich würde aber auch gerne mal zunächst mal wissen, wie viele sind denn hier Studenten? Ja, doch einige. Wie viele sind denn Quereinsteiger, die in der IT arbeiten wollen, die aber eigentlich gar nicht aus der IT kommen, ursprünglich? Ja, noch zwei, drei, okay. Und wer arbeitet schon in einem Unternehmen, das etwas größer ist? Also sagen wir mal so 500 Mitarbeiter aufwärts? Ah, okay, auch eins, zwei. Alles klar. Ja, ich habe mal versucht, so ein paar Aspekte rauszugreifen. Also was ist wirklich wichtig, wenn man bei uns arbeiten will oder auch in der IT arbeiten will? Ich mache das jetzt nicht auf der Tarent fest. Das ist eine Anzeige aus den späten, ja mittleren bis späten 80er Jahren. Das ist gar nicht so lange her. Also wenn man mal in anderen Industrien guckt, ja, Flugzeugindustrie, Bauindustrie zum Beispiel oder sowas, sind 20 Jahre nichts. Da entwickelt sich nichts wirklich. Ja. Die Anzeige hier ist so 20, 25 Jahre alt, vielleicht 27, weiß ich nicht genau. Aber die zeigt doch ganz stark, wie weit ist die Entwicklung in so kurzer Zeit vorgegangen. Und wenn man mal hier schaut, das ist eine Anzeige aus der gleichen Zeit. Eine 10 Megabyte Festplatte, $3.500. Also Achtung, Megabyte. Ja, da passen also zwei MP3-Dateien drauf. Ungefähr. Das zeigt, dass die Entwicklung in der IT-Industrie sehr viel schneller voranschreitet als in anderen Industrien. Wenn Sie in den 70er Jahren Bauingenieur gelernt haben zum Beispiel, dann das Handwerkszeug, was Sie da mitbekommen haben, selbst das operative Handwerkszeug, also das tatsächliche Tun, ist immer noch heute genau dasselbe. Es sind vielleicht ein paar neue Baumaterialien dazugekommen und so, ein paar Details und sowas, aber es ist was immer noch quasi dasselbe. Wenn Sie in den 70er Jahren Informatik gelernt haben oder in den 80er Jahren sogar, dann haben Sie das hier gelernt. Dann haben Sie die Programmiersprache Algol gelernt. Hat irgendjemand hier schon mal was von der Programmiersprache Algol gehört? Ja, doch schon einige. Haben schon welche damit programmiert? Keiner. Dann brauche ich auch nicht zu fragen, ob er in den letzten 10 Jahren damit programmiert hat. Das ist so Standard Vorlesungsmaterial gewesen im Informatikstudium so der 80er Jahre. Und das zeigt, dass man, wenn man in der IT-Branche arbeiten möchte, muss man zwei Dinge tun. Man muss sich daran gewöhnen, dass man die ganze Zeit lernen muss. Und zwar, man kriegt das zwar auch im Arbeitsamt immer gesagt und in der Berufsausbildung, Lifelong Learning ist total wichtig und muss man immer machen und so. Aber hier in der IT ist es wirklich wichtig. Sonst bleibt man liegen. Sonst hat man nach 10 Jahren nicht mehr das Handwerkszeug, das man braucht, um wirklich produktiv zu arbeiten. Und das sind jetzt könnte man sagen, das sind ja jetzt lange hergeholte Beispiele, 70er Jahre, 80er Jahre, total sinnlos. Ja, was interessiert mich das da so lange her? 20 Jahre ist irgendwie, da war ich vielleicht noch gar nicht geboren oder so. Ja. Aber wenn man mal hier schaut, Java Enterprise in a Nutshell von 2008. Ja. Java Enterprise machen viele Leute, können auch viele Leute. Ja. Aber wenn man mal jetzt oben in die rechts in die Ecke guckt, dritte Edition, Java Enterprise 1.4. Java Enterprise 1.4, würde ich mal sagen, setzt heute kein Schwein mehr ein. Niemand. Ja? Also niemand, der ein neues, aktuelles Softwareprojekt macht und nicht irgendwas Altes pflegen muss, setzt das ein. Und jemand, der bei dieser Technologie hier stehen geblieben ist, hat in 4 Jahren keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt. Ist einfach nicht möglich. So, jetzt habe ich gesagt zwei Sachen. Das eine ist Lifelong Learning. Das andere ist, man muss die Konzepte verstehen. Und das appelliere ich auch immer, wenn ich vor Informatikstudenten zum Beispiel Vorträge halte. Es geht nicht darum, dass ihr im Informatikstudium Java lernt oder dass ihr C lernt, sondern es geht darum, dass ihr die Konzepte versteht. Es geht darum, dass ihr versteht, wie funktionieren Architekturen, wie funktionieren Programmiersprachen, wie funktioniert das, das Wissen überhaupt? Wie kann ich mir ganz, ganz schnell und ganz kompakt Wissen aneignen? Und ich erwarte eigentlich, also von jemandem, der bei uns arbeitet, erwarte ich ganz einfach, dass die wissen, die müssen nicht Java können, die müssen auch keine Programmiersprachen konkret können, aber die müssen wissen, wie funktioniert das? Und denen muss ich dann ein Buch geben können und sagen, in einer Woche kannst du das. In einer Woche kannst du hier produktiv mit dieser Programmiersprache anfangen. Weil sie wissen, wie funktionale Programmierung geht, sie wissen, wie objektorientierte Programmierung geht, sie wissen, wie imperative Programmierung geht. Das sind die Konzepte, die aus dem Studium mitgenommen werden sollen. Das Problem ist, mit dem Bachelor- und Master-System ist das leider ein bisschen nach hinten gedrängt worden, aber da kann ich also nur appellieren, wenn Sie noch studieren, arbeiten Sie an den Konzepten, arbeiten Sie nicht an den konkreten Programmiersprachen. Die sind in 20 Jahren Schall und Rauch. Ein weiterer Aspekt, den ich noch sehr wichtig finde, die Kommunikation innerhalb der Unternehmen und innerhalb der Projekte. Das, wer jetzt schon hier in der IT-Industrie arbeitet, kennt das vielleicht. Die Sales-Abteilung hält die Techniker für Idioten. Die Techniker halten die Sales-Abteilung für Idioten. Und alle halten die Chefs für Idioten. Ja? Das ist ganz normal, das gibt es überall. Das gibt es sogar in kleinen Projekten, in kleinen Unternehmen. Das ist aber ein grundsätzlich falscher Ansatz. Denn niemand in diesem Unternehmen, auch in den großen Unternehmen, ist wirklich ein Idiot, um es mal so zu sagen. Sondern jeder betrachtet nur die ganze Sache aus seinem eigenen, ganz subjektiven Blickwinkel. Ja? Der Techniker, die Realisierer, haben eine ganz andere Sicht auf ein Projekt, als zum Beispiel die Chefebene oder auch die Sales-Leute. Ja? Und das ist so eine Art Selbsterkenntnis, muss ich sagen, durch die ich auch selbst gehen musste. Also ganz klar, ja. Also ich mache jetzt seit 15 Jahren hier IT oder noch länger, ich weiß es nicht genau, müsste ich mal nachzählen. Das ist auch eine Selbsterkenntnis, durch die man durchgehen muss und sagen muss, okay, ich verstehe zwar nicht, warum der das tut, was er da gerade tut, aber ich vertraue drauf, dass es im Wohle des gesamten Projekts und der gesamten Firma ist. Und man muss sich davor gefeit machen, dass man halt an sich aneinander vorbeiredet. Alle Aspekte innerhalb von so einem Projekt sind wichtig. Natürlich ist eine funktionierende Technologie irgendwie wichtig. Ja, klar, das Projekt muss funktionieren. Das ist ja auch der Job des Technikers. Aber der Job des Chefs und das Job der Salesmänner, der Salesleute, Salesfrauen auch, ist es, das Zeug dann hinterher zu verkaufen und dann im Endeffekt auch das Gehalt für die Techniker reinzuholen. Das heißt, so ein Projekt und so ein Unternehmen ist immer eine Aufgabe für alle. Und das ist was man wirklich realisieren muss. Keiner ist irgendwie ein Vollidiot in so einer Firma oder in so einem Projekt, sondern es geht darum, dass alle in einem Strang ziehen, nur manche ziehen halt in ihrer subjektiven Sicht einen anderen Strang als andere. Und trotzdem muss man klar sein, alle ziehen am selben Strang. Ein Beispiel, was das bedeuten kann oder was sozusagen so eine ganz typische, ja, ganz typisches Missverständnis ist. Es gibt irgendwie es gibt so zwei Aspekte, finde ich, wenn man irgendwie neue Technologien betrachtet und neue Technologien macht. Wenn man als Techniker kommt und sagt, ich habe eine total super neue Bibliothek gefunden, ich habe ein total super neues Framework gefunden, das müssen wir unbedingt machen. Es gibt ein total tolles Framework, das will ich unbedingt machen, total geil. Node.js, JavaScript, serverseitig, hat keiner von uns vorher gemacht, ja, ist total spannend, performt super, alles total toll. Ja. Dann wird der CEO normalerweise blass. Warum wird er blass? Ja? Wegen diesen Diagramms. Ein Framework, ein Werkzeug, das ich einsetze, eine Bibliothek, die super langweilig ist, die wir schon tausendmal eingesetzt haben in Projekten, wo wir wissen, das funktioniert perfekt, wir wissen, wo die Problemchen sind, wir wissen, wo die guten Sachen sind, wir wissen, wie wir das deployen müssen, wir wissen, wie man das irgendwie betreiben muss und so weiter. Alles total bekannt, ist für einen Techniker natürlich total langweilig. Ja? Findet er total doof, weil hat er schon mal gemacht. Ja? Will er nicht nochmal machen. Hat er keine Lust drauf. Tausendmal gemacht, langweilig. Der CEO sagt natürlich, super, wir wissen alles darüber, funktioniert super. Es gibt kein Risiko. Wir wissen genau, wie das Ding funktioniert. Wir wissen genau, wie es sich verhält. Es gibt kein Risiko, wenn wir das einsetzen. Findet der CEO super. Findet der Techniker total doof. Ja? Im Gegenteil dazu, Server-Side JavaScript. Finde ich total geil. Haben wir noch nie gemacht, aber habe ich gelesen, super geil. Habe ich mal kurz ausprobiert, gestern Abend, am Wochenende und so. Klappt super, ja. Sollten wir im nächsten Projekt einsetzen. Das ist dann hier ungefähr. Der CEO hat dann schlaflose Nächte. Er sagt, ach du Scheiße, schon wieder so ein neues Ding, ja. Wir wissen überhaupt nicht, lässt sich das irgendwie skalieren? Macht das irgendwie Probleme beim Deployment? Kriegen wir dafür Support? Kriegen wir dafür irgendwie Leute, die das irgendwie unterstützen? Haben wir irgendwie Personal dafür, die sich damit auskennen und so weiter? Schwieriges Problem. Der Techniker findet das natürlich total toll. Ja? Weil er sagt, super, Und das hat mich so ein bisschen zu so einer Vermutung gebracht, also so einer, ich nenne das mal Coolheitsvermutung. Coolheit und Risiko sind proportional. Und ich glaube, die Aufgabe von beiden Gruppen, ja, die Aufgabe von sowohl der Technikergemeinde und den Realisierern als auch den Chefs ist es sozusagen, irgendwo einen Punkt hier auf dieser Geraden zu finden, wo sich alle mit irgendwie identifizieren können, wo sie sagen, okay, das ist ein gesundes Maß an Spannung und es ist ein gesundes Maß von Risiko. Ja, also ganz ohne Risiko geht es natürlich auch nicht und wir müssen ja auch mal was Neues bringen. Und das zeigt ganz gut, wo sozusagen oder wie die verschiedenen Sichtweisen auf so eine Sache sind. Also nicht jede neue Technologie bringt den CEO sofort in Begeisterungsstürme. Also ich kenne das selbst. Einer meiner Jobs ist nämlich, den Punkt möglichst weit nach oben zu ziehen. Ja? Der Job von meinem Chef ist es, den Punkt möglichst weit nach unten zu ziehen. Und so gewerkschaftsmäßig treffen wir uns meistens in der Mitte. Und ein weiterer Aspekt dabei ist, dass wir bei der Komplexitätsbetrachtung immer die Fachlichkeit und die Technik zusammen betrachten müssen. Ich habe jetzt ganz viel über Technik erzählt, aber wer hier schon mal komplexe Projekte gemacht hat, da ist es natürlich so, dass wir dieses Problem mit der, die Sales-Leute sind alle Deppen und die Techniker und die Marketing-Leute sind auch Deppen und die CEOs sowieso, das hat man auch innerhalb des Projekts auf der Realisierungsebene. Man sagt also, diejenigen, die das machen, was eigentlich getan werden soll, also die Fachlichkeit, was das Projekt eigentlich tun soll, ja, die sagen, diese Techniker, die sollen einfach das umsetzen, was ich machen will, ja, oder was ich haben möchte. Und die Techniker sagen, ja, also diese Typen, die diese Prozesse hier gebaut haben, ja, der Kunde und so, die sind ja, die wissen ja gar nicht, was sie wollen. Ich weiß, was die wollen. Und ich erzähle das denen dann, ja. Genau das gleiche Problem. Da kommt aber noch ein anderes Problem mit rein. Zunehmende Komplexität. Wer hier schon mal an größeren Projekten gearbeitet hat, der weiß, dass die Hauptaufgabe des ITlers ist, eigentlich Komplexität zu lösen. Das heißt, komplexe Sachen einfach zu machen. IT-Systeme heutzutage sind so, so komplex und so unüberschaubar kompliziert, dass es ein wesentlicher Skill ist von jemandem, der in der IT arbeiten möchte, dass er mit Komplexität umgehen kann, dass er Komplexität beherrschen kann, dass er weiß, wie gehe ich ran an komplexe Systeme, wie zerlege ich die in einzelne Teile, wie kann ich diese einzelnen Teile wieder zerlegen in einzelne Teile, so lange, bis ich einzelne kleine Teile habe, die ich einfach überschauen kann, die ich lösen kann. Und dann muss man natürlich auch die Fähigkeiten haben, das Ganze wieder zusammenzusetzen. Ja? Unter Umständen sind das unterschiedliche Leute, die das hinterher machen. Aber eine wesentliche Aufgabe ist es, sich mit sowas zu beschäftigen, wie man Komplexität beherrscht. Und im Studium, insbesondere im Informatikstudium, wenn ihr Informatik studiert, kennt ihr das, bekommt man beigebracht, Generalisierung ist super. Abstraktion ist super. Objektorientierte Programmierung, Abstraktion ist super. Ja, wir machen die Sachen immer abstrakter. Weil wenn sie abstrakter sind, werden sie einfacher. Das stimmt. Wenn sie abstrakter werden, werden sie einfacher. Aber dafür werden sie auch einfacher betrachtet. Ja, sie sind ja immer noch komplex. Sie werden einfach nur einfacher betrachtet. Und auch da muss man so einen gewissen Punkt finden, ja. Also wo muss man hin, dass es nicht umschlägt? Und Jamie Zawinski, einer der ersten Mozilla-Leute, hat da einen netten Spruch zugebracht, also gesagt, generische Lösungen sind unter Umständen nicht das Gelbe vom Ei, ja, und können zusätzliche Probleme bringen. Auch hier wieder ein kleines Diagramm. Ja, man fängt also an, man macht ein neues Projekt, man soll eine Aufgabe lösen, die Aufgabe ist sehr komplex. So, jetzt gehe ich in meiner Lösung baue ich Abstraktion ein. Ich abstrahiere das Problem, um es einfacher zu lösen. Ich abstrahiere, die Komplexität wird kleiner. Und irgendwann habe ich einen Punkt erreicht, wo das Ganze wieder zurückgeht. Das heißt, durch weitere Abstraktion wird das Problem wieder komplizierter. Wenn irgendjemand mal in ein beliebiges Apache-Java-Projekt reingeguckt hat, weiß er, was ich meine. Ja? Die sind da sehr agil, was das angeht. Also wer sich mal irgendwie hier mit FOP oder sowas auseinandergesetzt hat oder Cocoon oder so, der weiß genau, was ich meine. Da gibt es Klassenhierarchien, die unglaubliche Komplexität haben und wo man auf der obersten Ebene mit Interfaces arbeitet, wo man denkt, was macht das eigentlich? Ja? Und irgendwie ganz unten im Untergrund passieren irgendwelche Dinge, absolut grauenhaft zu debuggen, grauenhaft einzusetzen. Und das ist genau so ein Beispiel, wo das schiefgehen kann. Und die Aufgabe des Informatikers und des ITlers ist es, diesen Punkt zu finden. Den Punkt zu finden, wo ich sage, so abstrakt, aber nicht abstrakter. Das ist der Punkt. Und das gilt für technische Projekte, genauso wie für alles andere, was in der IT abgeht. Also auch IT-Presales zum Beispiel. Genau das Gleiche. Also wie abstrakt beschreibe ich Systeme? Ich weiß nicht, ob heute hier mal eine SAP-Präsentation war oder irgendwas vom selben Kaliber. Der weiß, was ich meine. Ja, dann denkt man sich, okay, könnte man auch einfach schreiben, es wird alles billiger und besser. Ja, das ist die Königdisziplin der Abstraktion. Kaufen Sie unsere Software, es wird alles billiger und besser. Aber es ist vielleicht ein bisschen zu abstrakt. So, jetzt noch ein paar Ausflüge. Wir haben also noch genug Zeit für Fragen auch gleich. Ich freue mich schon drauf. Outsourcing. Viele Leute haben Angst vor Outsourcing. In der IT vor allen Dingen. Also ich muss sagen, ich habe echt in vielen Projekten gearbeitet, wo auch outgesourced wurde, und ich habe eigentlich keine Angst mehr vor Outsourcing. Weil es ist eine andere Herangehensweise. Wir haben mit einem sehr großen Kunden zusammengearbeitet, der in Indien Entwicklerteams hatte. Und die abstrahieren den Entwicklungsprozess, sagen wir es mal so. Das müssen die auch. Weil die halt keine festen Projektteams haben, sondern die haben eine Softwarefabrik da. Da gibt es also in Bangalore gibt es irgendwie Unternehmen, die ordnen Entwicklerteams im 50er-Pack sozusagen. Ja, da kann man dann sagen, ich hätte gerne noch einen 50er-Pack und noch einen 50er-Pack und noch einen 50er-Pack. Und dann werden relativ wild Ressourcen zueinander geschoben und sehr prozedural durchgezogen. Das nennt sich dann CMMI Level 5. Ja, also höchst prozedurale Entwicklung von Software. Das ist auch so ein Beispiel, also dieser ganze CMMI-Kram, ja, überbordende Komplexität, ja, für jede Änderung im Code muss man Formulare ausfüllen und so ein Zeug. Auf der anderen Seite, agile Entwicklung, ja, bin ich auch etwas skeptisch. Früher hat man gesagt Chaos, heute sagt man agil. Ja, also auch da gilt es, den Sweet-Spot zu finden, der in der Mitte liegt. Das gesunde Maß zwischen zu agil und zu prozedural. Zurück zum Beispiel. Unsere Partner in Indien haben dann halt gesagt, okay, beziehungsweise nein, unser Kunde hat gesagt, ja, ihr dürft Open Source Software benutzen. Wenn ihr das aber benutzt, dann packt bitte die Lizenz von dieser Bibliothek oder auf diesem Framework, das ihr da habt, in so ein Verzeichnis, damit wir hinterher dann, wenn wir dann so in Iterationen durchgehen können und gucken können, passen die Lizenzen alle zusammen. So. Diesen Job haben wir dann gemacht als Tarent. Und wir haben dann den Quellcode bekommen mit dem Lizenzverzeichnis. Und da gab es dann halt das Verzeichnis mit den ganzen Textdateien drin. Und dann gucken wir uns die Textdateien an. Da sind in jeder Textdatei die AGBs von SourceForge drin. Weil das haben die Jungs gemacht. SourceForge, Download, Bibliothek runtergeladen. Runter, runter, runter scroll. Terms of Use, Klick. SourceForge AGB. Ja. Hat den Kunden unglaublich viel Geld gekostet, weil wir dann hinterher einzeln nachvollziehen mussten, wo kommen die Bibliotheken her, unter welcher wirklichen Lizenz stehen die. Und das ist so ein Beispiel für Outsourcing, kann immer nur eine Ergänzung sein zu dem wirklichen Nachdenken. Ja? ITler sind dazu da, komplexe Systeme zu bauen. Dann kann man outsourcen und kann die dann umsetzen, die Systeme. Aber jeder, der heute Informatik studiert oder der hier in Deutschland auch in der IT arbeitet, ist ganz oft im Design von IT-Systemen beschäftigt. Das heißt, in der tatsächlichen Beschreibung von Systemen, die dann vielleicht in Indien umgesetzt werden können. Aber da kann man kein Design hin verlagern. Man kann kein Design hin verlagern, man kann keine Architektur hin verlagern, man kann den Job des heutigen Softwareentwicklers, so wie er real existiert in unserer Industrie, nicht einfach nach Indien verlagern. Das ist nicht möglich. Das wird auch in absehbarer Zeit nicht möglich sein, weil das Konzept es einfach nicht hergibt. Ich habe vorhin gefragt, wie viele Quereinsteiger haben wir hier? Ja, ist auch so ein Ding. Ist irgendjemand hier aus einer Behörde? Einer? Okay. Wie viele, wenn man mal so in so einer Behörde oder einer größeren Firma mal guckt, wie viele Leute in der IT-Abteilung sind wirklich Informatiker, also Fachinformatiker, die das gelernt haben als Ausbildung oder Informatiker, die das im Studium hatten? Wie viele sind davon? Also wie hoch ist der Anteil von tatsächlich echten ausgebildeten Informatikern in der IT-Abteilung? Und es ist erschreckend. Es ist wirklich erschreckend. Ich kenne Behörden, die haben in der IT-Abteilung genau einen Informatiker. Und 40 andere Leute, meistens Juristen, BWLer und ähnliches. Wenn man in demselben Unternehmen oder in derselben Behörde in die Rechtsabteilung geht und mal fragt, sag mal, wie viele Nicht-Juristen habt ihr denn hier? Sagen die, wie? Nicht-Juristen. Wir stellen nur Juristen ein. Ja? Gibt's nicht. Keiner würde auf die Idee kommen, ich guck doch jeden Tag hier Barbara Salisch, kann ich auch hier Justiziar werden. Ja, kein Problem. Ja? In der IT ist das irgendwie gang und gäbe. Machen alle so. Hängt auch so ein bisschen an der Geschichte, aber ist so. Das ist auch gar nicht schlecht, sagen wir mal so. Ich will auch gar nicht sagen, dass das irgendwie total doof ist. Im Gegenteil. Ich glaube, manche Rechtsabteilungen hätten noch mal so ein bisschen gesunden Menschenverstand von Nichtjuristen, würde denen mal ganz gut tun. Und genauso ist es in der IT auch. Mal als Beispiel, einer unserer besten Projektmanager bei der Tarent ist eigentlich Schreiner. Ja, ist ein Quereinsteiger, ganz klarer Quereinsteiger. Und auch da gilt wieder, man muss den Sweet Spot finden. Man muss den theoretischen Unterbau haben. Der theoretische Unterbau ist ganz, ganz wichtig. Programmierkonzepte, Systemkonzepte, Systemdesignkonzepte und ähnliches. Aber man muss auch auf dem Teppich bleiben. Ja, Komplexität, gesunder Menschenverstand und so weiter. Und dafür sind Quereinsteiger unglaublich wichtig. Und deswegen setzen wir bei uns Teams ein, die ganz gezielt oder ganz bewusst sowohl gelernte ITler sind, diplomierte Informatiker zum Beispiel, und Quereinsteiger. Also wir achten auch tatsächlich darauf, dass wir halt Teams machen, wo wir sagen, okay, dann wäre vielleicht gut, wenn wir da noch einen Quereinsteiger dazu tun, oder hier wäre es gut, wenn wir noch einen weiteren ITler dazu tun, der das studiert hat oder so. Die Mischung macht's. Und ich glaube, wirklich erfolgreiche Teams haben immer Quereinsteiger drin, bestehen aber weder komplett aus Quereinsteigern noch komplett aus studierten Informatikern. Und man sieht, das Ganze läuft immer auch wieder auf dasselbe hinaus. Den Mittelweg finden. Das gesunde Maß finden. Und das gesunde Maß finden ist was man im Informatikstudium nicht unbedingt beigebracht kriegt. Nicht in diesen Bereichen. Ja, jetzt habe ich nochmal ganz kurz zusammengestellt, was macht einen guten Informatiker aus? Welche tatsächlichen Eigenschaften? Ein guter Informatiker muss kommunikativ sein. Er muss ganz, ganz viel reden. Er muss mit Kunden reden, er muss mit Kollegen reden. Er muss insbesondere mit Kunden reden können. Das heißt, wir hatten diesen Comic ganz am Anfang. Ja, also den Kunden irgendwie mit Fachbegriffen überfahren und mit, wie, das hast du jetzt nicht verstanden, du bist ja doof. Ja, das bringt überhaupt nichts. Andere Sichtweise. Da muss man sich ein bisschen reinversetzen können. Ein Informatiker muss analysieren können. Er muss verstehen können, wie kann ich ein komplexes System in Einzelteile zerlegen? Wie kann ich diese Einzelteile in Lösungen umsetzen? In Problemlösungen? Wie kann ich diese Problemlösungen wieder kombinieren, sodass sie eine Gesamtlösung des Problems geben? Er muss kritikfähig sein. Das ist übrigens eine sehr interessante Sache. Wie gesagt, wir haben viele Quereinsteiger und die normalerweise ist es so, die Leute, die tatsächlich Informatik studiert haben, ich nehme jetzt mal die Fachinformatiker ein bisschen aus, aber die Informatik studiert haben, sind meistens sehr viel kritikfähiger. Das liegt daran, dass ich glaube, die Informatiker die einzigen sind, die daran gewöhnt sind, dass ihre Fehler in öffentlich zugänglichen Datenbanken geführt werden, nämlich in Bug-Datenbanken. Ja? Also ein Informatiker hat überhaupt kein Problem damit, wenn man sagt, hier, da hast du einen Fehler gemacht. Quereinsteiger oder Externe haben da zum Anfang manchmal wirklich Probleme. Man sagt, hier, da haben wir Fehler gemacht. Nee, kann gar nicht sein. Ich mache keine Fehler. Ja, also die sind da wirklich extrem dünnhäutig teilweise. Also das ist wirklich sagen, auch, da sagt man immer, die Informatiker sind alle so solche Sozialnerds. Ja. Ich bin der Ansicht, in dem Aspekt könnten sich andere Leute wirklich was abschneiden von. Ja, neugierig. Ich habe diese Gerade gezeigt mit der Coolheit. Ja. Wenn es immer nur langweilig wäre, dann würde auch so eine Firma nie vorankommen und ein Projekt würde nie vorankommen. Ein gewisses Maß an Neugier ist echt wichtig, damit man auch mal vorankommt, auch technologisch vorankommt, auch inhaltlich vorankommt und dass man auch spannende neue Dinge machen kann. Und ich glaube, darum geht es auch in dem Beruf, dass man spannende Dinge macht und die dann kreativ umsetzt. Informatik ist ein echt kreativer Beruf. Ich meine, im Wesentlichen sind wir Content-Produzenten, genau wie Buchautoren oder Filmproduzenten oder so. Wir produzieren, ja, Inhalt. Und unser Inhalt ist sehr kreativ, finde ich. Also meine Arbeit finde ich sehr kreativ. Unsere Entwickler arbeiten sehr kreativ. Sie finden kreative Lösungen auf echt schwierige Probleme. Und dafür muss man kreativ sein. Und man muss natürlich risikofreudig sein, weil es ist schon ein komplexer Beruf. Und den zu erlernen und den auch zu machen, ist schon ein gewisses Risiko. Ja? Und man arbeitet halt auch mit ganz, ganz vielen Leuten zusammen, die unter Umständen halt anderer Ansicht sind oder andere Blickwinkel haben und das ist eine Anforderung an entsprechende Kommunikationsskills und so weiter. Also das ist schon ein Risiko, diesen Beruf einzugehen, aber er ist auch sehr schön und sehr spannend und es wird nie langweilig. Und das war's von mir zu diesem Punkt. Ich habe noch einen kleinen Hinweis und zwar, wir suchen ja studentische Hilfskräfte für verschiedene Bereiche. Also einmal für unsere normalen Entwicklerteams, mit Praxiserfahrung in Java, aber wir suchen jetzt auch studentische Hilfskräfte zur Verstärkung unserer Game Design Teams. Wir machen ein Gamification Framework, das sich damit beschäftigt, Spielkonzepte in Standard-Business-Prozesse zu integrieren. Das heißt, das, was ich jetzt die ganze Zeit erzählt habe, ja, also langweilige Sachen wie Lohnsteuerformular ausfüllen oder so, einfach spaßiger zu machen, indem man irgendwie Spielkonzepte damit reinbringt. Das war vielleicht jetzt ein bisschen krass gemacht, aber so ungefähr muss ich mir das vorstellen. Und auch dafür suchen wir Leute, die sich dafür interessieren. Die suchen wir auch gerne hier in Berlin für unsere Berliner Niederlassung. Und wer sich dafür interessiert, wir haben hier direkt hier drüben einen kleinen Stand, wo wir gerne mit euch reden und da auch gerne mit euch ins Gespräch kommen. So, jetzt haben wir noch 6 Minuten für Fragen. Ja, mein zweites Mikrofon, sehr gut.
So, irgendwelche Fragen? Da.
Test? Ja. Ich wollte noch eine Frage zum Thema Risiko versus Coolheit. Meiner Meinung nach ergibt sich das Risiko eigentlich nicht danach, wie neu die Technologie ist oder wie unerfahren, sondern eigentlich kommt es ja nur darauf an, wie evaluiere ich so eine neue Technologie. Weil viele gehen natürlich her irgendwie im Projektgeschäft und setzen einfach mal eine neue Technologie in einem neuen Projekt ein, ohne die erstmal vorher zu evaluieren, ohne überhaupt die Anforderungen konkret vorher zu ermitteln. Und sowas geht meistens schief. Deswegen denke ich, glaube ich, man kann nicht sagen, dass das irgendwie das Risiko sich nur daraus entwickelt, ob das Ganze neu ist oder nicht so.
Ja, das ist richtig. Deswegen habe ich auch den Begriff Coolheit ganz bewusst gewählt, weil Coolheit ich so als gemeinsamen Begriff von sehe zwischen technisch nett, passend auf die Anforderungen und einfach interessant. Also das ist einfach in der Tat ein bisschen einfach ausgedrückt. Ja, kann man so sehen, klar. Ist auch so, ganz klar. Das Problem ist, dass Evaluationen in dem Bereich natürlich sehr, sehr schwierig sind und sehr kostspielig, wenn man das wirklich mit einer sehr neuen Technologie machen möchte. Dann ist die Evaluation, wenn man die wirklich durchgängig machen will und wirklich fundiert machen möchte, fast so teuer wie die Implementierung selbst. Und deswegen ist es halt so. Deswegen machen auch viele Leute einfach keine Evaluation, weil sie einfach sagen, es ist zu aufwendig. Ja.
So, noch Fragen?
Und zwar ist wir nachher nochmal in den Stand kommen. Wir können da gerne nochmal drüber diskutieren.
Wunderbar, dann danke sehr an den Herrn Kleinhans.
Leider ist die Zeit auch vorbei. Dankeschön.